Der Podcast.
Folge 120. Mara Schieflago.
Awake, can you see? Like a Starberry, was weiß ich, keine Ahnung. Herzlich willkommen, liebe Liebenden, liebe Nicht-Wahlberechtigten. Hello, Idiots. Gruß über den Teich. Ich begrüße euch zu einer sehr, sehr, sehr frühen Folge Lucke und Hengstmann, und zwar früh im Sinne von der Aufnahmezeit. Das ist jetzt 8.36 Uhr. Das amtliche Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA steht noch nicht fest, während wir das hier aufnehmen. Aber ich sag mal so, die Tendenzen sind eindeutig. Apropos eindeutig, ich begrüße eindeutig im Anzug um 8.36 Uhr hier mir gegenüber sitzend aus Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Und ich habe hier einen Anzug an, weil ich gerade von einer Wahlparty komme, vom Espen-Institut, das in Berlin war. Aber das war jetzt gar keine richtige Party, also beziehungsweise, ja, also wie es halt so
lass
ist.
Lass mich raten, ihr habt was zu essen.
Das stimmt, aber... Nee, das Schlimme ist, also wir haben ja jetzt halb neun und ich bin um halb sechs da rausgekehrt worden als einer der Letzten. Also das ist eigentlich keine Wahlparty, weil immer klar ist, amerikanische Wahlen gehen gar nie, also dauern halt länger. Ja,
ja, alles gut. Ich glaube nicht, dass ich am Ende des Podcasts irgendwas an den Tendenzen, also das amtliche Wahlergebnis steht noch nicht fest, aber die Tendenz ist klar. Also lässt sich mir ja quasi, wenn ich das hier alles so sehe, nur eine Frage stellen. Was grenzt an Dummheit?
Mexiko und Kanada.
So, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, hast du damit gerechnet? Nee.
Naja, nicht so klar. Anscheinend war das mal wieder so eine Wahl, wo in irgendeiner Form eine Unterschätzung stattfand von diesen Trump-Heinis, die denken... Mit dem wird es richtig gut, wa? War letztes Mal schon ein Zoll. Aber also, ja, was will man dazu sagen?
Ich verstehe es einfach nicht. Also wir haben ja der letzte, um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, im Moment, also nein, es ist wohl so, Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. So, wir kommen gleich dazu, was das für Auswirkungen haben könnte. Die haben doch Trump abgewählt, und zwar, um Joe Biden zum Präsidenten zu machen. Ein Typ, bei dessen Anwesenheit jetzt auch nicht gerade unbedingt Vergnügungssteuer gezahlt werden müsste. Aber, und es war doch mit Kamala Harris nur wirklich eine Kandidatin, wo man sagen konnte, okay, Leute, naja, oder halt falsches Geschlechtsteil und falsche Hautfarbe, ich weiß es nicht.
Naja, das wird ja jetzt so ein bisschen analysiert, dass man sagt, da gibt es eben bestimmte Wählergruppen, die sagen, eine Frau kann es nicht. Und da kann man ja gern anderer Meinung sein, aber wenn es nun mal die ganzen Latinos und die ganzen Araber, die da in den USA wahlberechtigt sind, wenn die der Meinung sind, Frauen sind nicht so, nicht, noch nicht so, oder ja, Frauen sollen einfach nicht regieren, dann können die das demokratisch zum Ausdruck bringen, was sie auch getan haben. Und ob das denen persönlich nützt, das ist ja immer die Sache, warum wählen solche Leute eigentlich die Partei, die ihnen eher schadet? Ja? Also ich glaube, dieses Frauenthema war dann doch größer, als man es gedacht hat. Ja, so.
Krass. Also hätten sie... weiß ich auch nicht. Ich bin etwas entsetzt. Ich bin heute Morgen wach geworden, guck, bist du völlig verschlafen auf mein Handy und denkst, ernsthaft.
Nee, aber meine Prognose ist ja, die erste weibliche Präsidentin der Vereinigten Staaten wird irgendwann, sagen wir mal 2029 oder 2033, Ivanka Trump. Und das wäre richtig in die Fresse. Ja, aber das wäre natürlich, also du wirst an mich denken in 8 Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich auch in 8 Jahren wieder 5000 Sonderfolgen machen. jetzt mal ernsthaft, vor allem das Schlimme ist ja, selbst wenn sich das hier, also nehmen wir mal an, es erledigt sich jetzt innerhalb dieser Amtszeit biologisch, weil er ist ja jetzt auch nicht mehr der Fitteste. Also er ist zwar fitter als Joe Biden, aber
geistig hat er ordentlich abgebaut. Also wenn man es gibt ja Berichte von diesen Rallies, also der hat ja täglich laut mehrere Wahlkampfveranstaltungen und anscheinend redet der wirklich doppelt und dreifach so lang wie vor 8 Jahren oder 4 Jahren. Und die Leute gehen da weg. Das hat ja Kamala Harris auch im TV-Duell gesagt. Und das hat ihn richtig geärgert. Die Leute langweilen sich bei ihren Reden. Die gehen weg. Und es ist ja immer so, man lügt ja natürlich über die Anzahl. Es waren ja 1 Milliarde Menschen immer anwesend.
Mindestens.
Und hinterher müsste eigentlich sagen, da kommen noch welche dazu. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn anscheinend. Und es gab eine Wahlkampfveranstaltung vor 2, 3 Wochen, wo er wirklich sozusagen eine Playlist aufstellte. Und er sagte immer diesen Technik-Heini, so, jetzt spiel noch. Und dann wurde wirklich 40 Minuten irgendwas abgearbeitet und neben ihm stand Kristi Noem, auch so eine gestörte Gouverneurin. Das war die ihren Hund erschossen hat, was eigentlich wirklich...
Habe ich nichts von gehört.
Ja, genau. Und noch ein Ziegenbock dazu, aber und die guckte dann so, ah ja, noch ein Song, okay, und dann legte sie so ihren Arm auf Trumps Schulter und er verlangte dann noch einen Song und so weiter. Also das, wenn er das Wort ergreift, und ich freue mich schon auf seine Vereidigungsrede am 20. Januar, das wird sehr, sehr lang und wir müssen hoffen, dass er dasselbe Schicksal erduldet wie, und du weißt es.
Ja, ich weiß genau, auf wen du anspielst, aber ich habe den Namen schon vergessen.
William Harrison, 1841, die bisher längste Vereidigungsrede hatte und sich dabei eine Lungenentzündung holte. Und das wäre dann natürlich auch gar nicht so schlecht.
Also so, jetzt aber nochmal zum Thema. Nehmen wir mal an, das erledigt dich jetzt aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist ja auch ein Attentäter mal irgendwie in der Nähe, der, egal, das, sowas sollte man nicht öffentlich sagen. Man darf es denken, aber nicht sagen. Alles ist besser als Donald Trump. Selbst J.D. Vance ist besser als Donald Trump.
Grundsätzlich kann man das schon sagen. Er ist natürlich ein Radikaler, er ist ein Evangelikaler, aber er ist immerhin zurechnungsfähig. Er würde jetzt nicht 40 Minuten lang irgendwelche Songs spielen, während da zahlungspflichtige Fans irgendwie Eintritt bezahlt haben. Das ist klar, aber J.D. Vance ist sicherlich auch, ja...
Naja, die Frage ist ja für mich jetzt, besteht die Chance, dass, also das Problem ist ja, es sind ja auch gleichzeitig noch Senats- und Repräsentantenhauswahlen und es wird ja jetzt in allen 3 großen Gremien, wird es ja definitiv eine republikanische Mehrheit geben, wobei man wirklich mal drüber diskutieren kann, ob Trump wirklich Republikaner ist, aber das ist jetzt nicht das Thema dieses Podcasts. Das heißt, theoretisch könnte er jetzt durchregieren. Hieß nicht so dein erstes Programm?
Zweites, jetzt wird durchregiert, ja.
Genau.
Du hast recht. Guter Chronologe, könntest meine Autobiografie schreiben.
Möchte ich nicht.
Nein, aber das ist ja wirklich das Problem der Senat. Und wir wissen, Richter vom Supreme Court benötigen einfach im Senat eine einfache Mehrheit. Das ist nicht so wie im Bundesverfassungsgericht, wo man 2 Drittel irgendwo zusammenkratzen muss.
Ja.
Sondern wenn der Präsident jemanden nominiert, und der schickt ihn in den Senat und dann reichen. Und die letzte Richterin, die Trump ernannte, kriegt ja sogar nur 50 Stimmen im Senat plus die Vizepräsidentenstimme. Das gab es vorher auch noch nie. Das heißt, man kann ja jetzt davon ausgehen, es sind ja manche Richter doch sehr alt. Und dass Trump jetzt in der nächsten Amtszeit nochmal welche, also er hat ja schon 3 Richter. Donald Trump hat nur eine Richterin ernannt, die allerdings jemanden ersetzte, der von seiner Seite aus zurücktrat. Das heißt, das kann von einer 6-3 Mehrheit auch zu einer 7-2 Mehrheit sich ändern. Mhm. Und das, also der Senat ist halt wirklich extrem gefährlich und der ist ja nun komplett sicher auf seiner Seite. Beim Repräsentantenhaus wissen wir es nicht, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass auch das republikanisch dominiert ist und dann ist zumindest für 2 Jahre lang wieder mal durchregieren angesagt. Wobei das nichts Besonderes ist, das ist eigentlich normal. Jeder neu gewählte Präsident kriegt diese 2 Jahre, ja.
Aber bedeutet das jetzt ernsthaft, dass, also sind die Senatoren völlig auf Trump-Kurs?
Ich denke schon. Also mit Romney tritt ja nicht mehr an. Haben wir ja schon gesagt, wer den zugehörigen Gag, Mormonen-Gag hören will, der spult ein paar Folgen zurück.
So.
Das hat man immer gesehen, das Abstimmungsverhalten ist immer ganz klar. Ja.
Okay.
Aber war halt diesmal im Senat, es ist ja auch so, der Senat wird alle 6 Jahre komplett gewählt und dadurch immer alle 2 Jahre ein Drittel. Und das Pech war, dass in diesem Jahr ungefähr doppelt so viele Demokraten wie Republikaner ihr Amt zur Verfügung stellen mussten. Hm. Das heißt, es war von vornherein abzusehen, dass die Demokraten im Nachteil sind, beziehungsweise einfach mehr zu verteidigen haben. Und da reichte es, 2, 3 Sitze zu verlieren. In 2 Jahren wird es dann wiederum anders aussehen. Dann müssen die ganzen Republikaner ihre Sitze verteidigen. Und dann kann man nochmal, aber ja, davon kann man jetzt noch nicht reden.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt erstmal 2 Jahre. So, das heißt, Trump wird, egal was er machen wird, also wird jetzt erstmal relativ ungehindert durchregieren können. Als er vor 8 Jahren, das erste Mal Präsident wurde, hatte er ja keine Senatsmehrheit, oder?
Doch, auch.
Aber er hat ja viel mit Dekreten regiert.
Also das ist ja immer dieses, Dekrete ist immer dieses quasi Schnelldurchgang. Also Dekret heißt, das hat er dann auch immer so unterschrieben und schön in die Kamera gehalten. Das macht jeder Präsident tatsächlich. Das ist, also Dekrete gibt es Dutzende pro Präsidentschaft. Da kommt es gar nicht so sehr auf die Mehrheit drauf an, sondern das ist einfach in den ersten Amtstagen, dass man da schnell irgendwas zu Wege bringt. Wir erinnern uns an das wirkungsvollste Dekret. Barack Obama hat Guantanamo, glaube ich, an seinem ersten oder zweiten Tag im Amt aufgelöst, das Gefangenenlager in Kuba.
Und was das ja gibt's, super funktioniert.
Gibt es immer noch, genau. Also so heiß wird es nicht gegessen, aber diese Dekrete, das ist ein bisschen wie so eine vom Gericht so eine einstweilige Anordnung. Also irgendwann muss auch mal was Echtes kommen. Und insofern, aber das Schlimme ist natürlich, damals vor 8 Jahren war Trump überhaupt nicht vorbereitet. Man erinnert sich an seine Siegesrede in diesem ganz kleinen Hotel in New York, wo er eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte. Da war auch kaum einer da und er hielt auch eine relativ konziliante Siegesrede, weil keiner und am wenigsten er selber damit rechnete. Und jetzt haben natürlich sehr viele damit gerechnet, vor allem seine ganzen, wie sagt man da, seine ganzen Parasiten, die sich an ihn ranwanzen jetzt und wieder irgendwelche Posten haben wollen. Und die haben das alles durchgedacht, was man machen muss. Es gibt ja den Think Tank Project 2025 und die sagen, so, wenn wir jetzt die Demokratie abschaffen, dann machen wir erstens das, zweitens das. Und das Schlimme ist, genau das kann jetzt passieren, weil alle Staatsorgane, Präsident, beide Parlamentskammern und vor allem der Supreme Court sind auf seiner Seite. Das heißt, die werden komplett alles durchwinken. Und sie haben ja im letzten Juli schon durchgewinkt, dass ein Präsident alles tun darf, wenn er es in seiner Amtseigenschaft tut. Also der Präsident handelt nie verfassungswidrig, wenn er
ist klar.
Im Amt ist. Genau. Also wenn er jetzt irgendwie fremd gehen würde und einen Pornostar bezahlt, das ist vielleicht noch das Alleräußerste, was man ihm dann anhängen könnte, aber alles andere, wenn er zum Beispiel irgendwelche, was er ja auch angekündigt hat, irgendwelche Oppositionspolitiker von den Demokraten juristisch verfolgen lässt, durch irgendwelche Justizminister auf Bundes- oder Bundesstaatsebene, dann ist das alles, ja, dann ist das alles rechtens.
Krass. Naja gut, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, wir müssen ja jetzt davon ausgehen, dass jetzt erstmal, okay, andersrum. Gehen wir mal zu uns nach Europa. Was bedeutet das jetzt? Punkt 1, die Ukraine-Hilfe wird ja höchstwahrscheinlich nicht, vielleicht nicht ganz eingestellt, aber extrem reduziert. Also.
Ja, also das ist, glaube ich, die Optimisten würden jetzt sagen, oh, wissen wir noch nicht, aber was soll Trump anders machen? Der hat immer behauptet, er kann den Ukraine-Krieg innerhalb von einem Tag beenden. Ja, das könnte ich auch, wenn ich Putin einfach die Ukraine anbieten würde. Ja, hier, bitteschön, mit einer Schleife drum, das ist deins. Und dann ist das in einem Tag tatsächlich beendet, ja. Und Sarah Wagenknecht unterschreibt das sogar noch.
Na ja, gut, aber es ist jetzt die Frage, also wird das jetzt passieren? Also werden die USA ihr Engagement in der Ukraine zurückfahren? Vermutlich ja. Das also ist nicht halt, morgen, ja, dafür dazu, muss er erstmal Präsident werden.
Genau, aber dazu kommt diese Übergangszeit bis zum 20. Januar noch und dann zu 100% ist es noch nicht, aber es ist zumindest keine weitere Erhöhung, die nötig wäre. Und dann ist eigentlich schon, also im Grunde, es ist ja in so einem Krieg auch immer viel abhängig von der von der Stimmung, von der Moral. Und wenn ich jetzt ukrainischer Soldat wäre und auf meinem Smartphone im Schützengraben lese, Donald Trump hat gewonnen, na, dann kann ich mich gleich einsalzen lassen. Also das ist wirklich, ja.
Naja, ist jetzt für uns natürlich hier auch die Frage, gut, dann ist die Scheiße jetzt vorbei, dann können wir jetzt wieder Geschäfte mit Russland machen und billiges Gas kaufen.
Da müssen wir erstmal die Pipeline reparieren. Das, ich glaube, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die würde jetzt einfach behaupten, die Pipeline könnte man in Betrieb nehmen. Die hat nicht mitgekriegt, dass erstens Putin die Gaslieferung gestoppt hat und wenige Wochen später jemand, das wissen wir noch nicht wer, die gesprengt hat. Aha. Also das, so einfach
geht's. Gibt es jetzt neue Erkenntnisse?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Also insofern, das wird es nicht geben. Das wird es auch nicht brauchen, denn inzwischen haben wir ja die ganzen LNG-Terminals für die tollen katarischen Gastanker. Also ich glaube, wer von Gasgeschäften mit Russland träumt, der muss wirklich eine Zeitmaschine besitzen, aber ansonsten, es ist halt wirklich, naja, wie man hier so schön sagt, diese Kriegsmüdigkeit, das ist natürlich auch ein ganz schlimmes Wort, weil wir haben gar nicht das Recht, müde zu sein, weil bei uns gar kein Krieg ist.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob jemand mal kriegsmunter war. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist immer
genau.
So, ich denke, was sind das für Aussagen? Ich verstehe das, ja, aber also, so, dann NATO, wird er aus der NATO austreten?
Nein,
ich glaube,
das wird
nein.
Er nicht. Das wird er nicht machen.
Gut, wir haben auch alle gesagt, er wird nicht gewinnen, aber gut.
Nee, aber also, es gibt diese ganzen Abkommen, die hat er ja schon gekündigt, beziehungsweise das Klimaabkommen, da sind die USA inzwischen wieder drin, durch Joe Biden. Da muss er wieder raus. Das wird auch passieren. Was noch wichtig war, das Iran-Abkommen. Gut, da kann man inzwischen auch anderer Meinung sein, tatsächlich. Ob das 2015 so toll war, dass man sich mit Iran geeinigt hat, damals mit einem gemäßigten Präsidenten Rouhani, eben eine Art, also dass der sein Atomprogramm entschleunigt und dadurch Handelserleichterungen gibt. Wie gesagt, also inzwischen Iran und die Atombombe, sagen wir mal, ist ein Match und wird auch nicht weiter sich aufhalten lassen. Da ist es fast egal, ob man was die internationale Gemeinschaft, wie sie sozusagen diplomatisch auf das Land einwirkt. Ja, andere Sachen. In der UNESCO sind sie, glaube ich, nicht mehr die Amerikaner, aber das ist ja nur folgerichtig, hat ja mit Kultur zu tun.
Genau. Und das haben sie ja nicht, also die haben ja da eh nichts zu suchen gehabt.
Genau.
Naja, also es wird wahrscheinlich alles nicht so schlimm kommen, wie alle prognostiziert haben, weil es ist ja immer, naja, jetzt ist er überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Das wird man sehen. Und die Frage ist natürlich für mich, wie stark sein Geisteszustand da jetzt eine Rolle spielt. Also wie gesagt, die große Gefahr, dass er auf den Atomknopf drückt, glaube ich, ist nicht da. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, und das ist natürlich jetzt die Frage, dass er für die Lösung internationaler Konflikte, wie soll ich das jetzt formulieren, Lösungen parat hat.
Ja, aber also was sind das für Lösungen?
Natürlich.
Entweder halt er vereinbart wieder ein Date mit Kim Jong-un, wie damals in Singapur haben sie sich getroffen. Das war so
war
ein
richtiges, ja auch nett.
So richtiges Candlelight-Dinner, so Erkennungszeichen am Revers war so ein roter Knopf und dann hat man dann quasi sich da getroffen. Das ist natürlich Quatsch. Dann ein Date mit Putin wird auch wieder, also das ist eben dann doch plötzlich kein starker Mann, so muss man es halt sehen. Und die andere Möglichkeit, Konflikte zu lösen, vor allem mit Iran, wäre natürlich die Methode, die er auch schon mal angewandt hat, 2020, einfach bombardieren, beziehungsweise er hat nicht Iran bombardiert, sondern einen iranischen führenden General in Bagdad, also im Irak. Mhm. Und es war ja so, der konnte ja nicht an sich halten, also es war am 3. Januar 2020 und hat bei der Silvesterfeier in Mar-a-Lago irgendwelchen Zufallsgästen quasi denen gegenüber damit geprahlt und die in so ein Nebenzimmer geführt, in ein paar Tagen wird irgendwas ganz Tolles passieren. Also das ist auch nicht die feine Art, aber das hängt natürlich auch nicht nur, muss man sagen, nicht nur von ihm ab, aber klar, sein Komplize Netanyahu in Tel Aviv, der wird in Jerusalem, der wird sich jetzt freuen, weil das ist ja weltweit einer der wenigen, die sich über das Wahlergebnis freuen. Und die sagen, der sagt, ja, ich kann jetzt mehr auf die Kacke hauen. Ich brauche nach Teheran nicht mehr so, wie es neulich passiert ist, so ein paar Raketen mit Vorwarnung, mit sozusagen was auch immer, abgebremste Raketen, die man eh abfangen kann, schicken, sondern also da ist natürlich eine Iran-Eskalation nochmal ein bisschen weiter wahrscheinlich geworden, ja.
Auf jeden Fall.
Und wir sind ja ein Satire-Podcast, das heißt, das ist eigentlich unser Thema.
Was? Eskalation und Krieg?
Genau.
Also das jetzt, ja, also natürlich sind wir ein Satire-Podcast, aber Satire-Podcast bedeutet ja auch, dass die Protagonisten eigentlich abends arbeiten und nicht früh morgens. Ja, das heißt, ich versuche jetzt auch meinen Gehirnschmalz so ein bisschen zusammenzunehmen. Wir haben ja auch schon drüber geredet. Die Konsequenzen, ja, sind natürlich jetzt schwer absehbar. Ich würde natürlich sagen, dass ich glaube, in einer Woche wissen wir wesentlich mehr, was das betrifft. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich weiß, es ist nach so einer politischen Geschichte immer eine blöde Frage, aber wie fühlst du dich denn jetzt?
Ja, wie fühlt man sich? Also es ist ja so, ich kann mich schon erinnern an die Jahre 2016 bis 20 oder 19. Da hat man dann schon eine Menge Content für sein eigenes Programm aus dieser Präsidentschaft geschöpft. Und ich erinnere mich, da warst du ja sicher auch dabei, bei dem Cottbusser Studentenkabarettfestival 2017. Da war die Eröffnungsgala einen Tag vor Trumps Vereidigung. Und da durfte ich auch mit auf dieser Bühne im Staatstheater stehen.
Da war ich nicht da.
Und das war so einer meiner besten Auftritte bisher, weil einfach klar war, das ist jetzt das Thema und jetzt ja, los. Und da war natürlich so viel zu sagen und so viel, da war jeder Halbsatz war da. Ich hatte damals auch irgendwie so Haare, ich war kurz vor dem Friseurtermin und hatte also selbst irgendwie, ich meine kurz, was weiß ich, kurz nach vorne genickt und dann waren die Haare so durcheinander und dann habe ich sie so beiseite gestrichen und irgendwie bemerkt, dass die auch selber auch so fallen wie bei Donald Trump. Es war irgendwie ganz, ganz ulkig, muss ich sagen. Ich hätte es mir für die Welt anders gewünscht, aber fürs Kabarett kann man sagen, da wird es schon was geben, was wir draus ziehen.
Also, du musst ja immer sagen, je schlechter die Stimmung in Deutschland ist, umso besser sind die Zeiten fürs Kabarett. Das ist ja, wir feiern ja im Moment, du brauchst ja auf der Bühne nur Ampel sagen. Und alle feiern. Das heißt, es könnte gerade für uns Satiriker, wir könnten natürlich extrem davon profitieren. Die Frage ist natürlich, ob wie groß der weltweite Schaden ist, den ein Donald Trump anrichten kann. Also Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, also er wird ja jetzt wieder aussteigen, also Trump ist ja wieder eingestiegen, Biden ist wieder eingestiegen, Trump wird wieder aussteigen. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, sage ich mal. Was mir so ein bisschen leid tut, sind die Vollidioten, die ihn gewählt haben, weil die ihn ja, also das ist ja tatsächlich so, dass 80% der Leute, die Donald Trump gewählt haben, dass die extrem unter ihm leiden werden. Also ich habe jetzt bloß mal so ganz grob geguckt, du kannst ja alle Staaten, kannst du dir angucken und es ist natürlich so, alle ländlichen Regionen sind rot und alle urbanen Regionen sind blau. Ganz grob. Die gesamte Westküste und die gesamte obere Ostküste, also nördliche Ostküste, ist blau. Der Süden ist halt größtenteils rot, also ist da übrigens genau umgekehrt wie bei uns. Also blau heißt gut, also Harris, und rot heißt schlecht, also Trump. So, das heißt, offensichtlich verfügt, also ist das Klischee des amerikanischen Hillbillies, des dummen mittleren Westen, Landonkel, blöde Texaner-Cowboys, offensichtlich stimmt das. Während du jetzt, also selbst in Houston hat, also in Houston, Texas oder in Dallas oder in, weiß ich nicht, in, wie heißt die Hauptstadt von Alabama, ist ja auch scheißegal, da hat überall Harris gewonnen. Und zwar teilweise mit großem Abstand. Das Einzige, was ich noch spannend finde, ist, dass Trump diesmal offensichtlich sogar das Popular Vote gewinnen wird.
Ja, das ist, das kann, es ist, also das weiß man noch nicht. Also das, vielleicht, wenn man diesen Podcast hört, wird man es wissen, aber wir beide wissen es noch nicht. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, weil tatsächlich, ja, wie wir es gesagt haben, dieser kleine Abstand von den Umfragen wohl einfach gereicht hat, um die Wahl erstmal so zu gewinnen. Es wäre vielleicht sogar, ja, wie soll man sich wünschen, dass das Popular Vote auch noch gewinnt, oder soll man es sich nicht wünschen, dass es jetzt wieder die Frage?
Es ist irrelevant.
Ja, so kann man sagen.
Also ich würde es mir nicht wünschen, weil es dann wirklich bedeuten würde, dass Donald Trump niemals eine Mehrheit in den USA hatte. Niemals. Was bedeutet das ja?
Genau, und damit ist er genau spiegelbildlich zu Herrn Cleveland, der ja sogar dreimal den Popular Vote gewonnen hat, aber nur zweimal Präsident war. 1885 bis 97.
Genau.
Und zwischendrin sogar einmal abgewählt wurde, ohne abgewählt zu sein.
Weil er den Popular Vote gewann, aber halt die Wahlmännerstimmen.
Ja.
So, jetzt haben wir ja in allen großen Geschichten nach wie vor eine republikanische Mehrheit. Das heißt, dieses bescheuerte Präsidentschaftswahlsystem wird also vermutlich nicht abgeschafft werden.
Das wird nie abgeschafft. Das wäre auch in so normalerweise nicht abgeschafft worden, weil es einfach, man braucht ja für einen Verfassungszusatz in den USA erstmal beide Kammern mit zwei Dritteln, dann braucht man die Mehrheit in drei Vierteln der Bundesstaaten, das sind 38, da jeweils die Legislative, das heißt beide Kammern auch von allen 38 Staaten. Die letzte Verfassungsänderung, Verfassungszusätze in den USA gab es 1992 und das war relativ unwichtig damals.
Okay.
Also das ist ausgeschlossen und in 4 Jahren wird es halt wieder heißen, die ganze Presse ist dann voll mit diesen Wahlmännern und Erklärungen und bla 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 und das haben wir ja auch gemacht in unserem Podcast. Da haben wir schön zu tun, muss ich sagen. Also in 4 Jahren, in minus 2 Monaten haben wir wieder schön zu erklären.
Ja, super.
Warum das alles so scheiße ist.
Okay, dann jetzt noch, wird heute wirklich kurz. Bevor wir jetzt zu der einen Sache kommen, die du noch hast, eine Frage, wird das die letzte Amtszeit bleiben?
Naja, das muss es. Also er darf nicht wieder kandidieren, weil er dann diese 8 Jahre
Gesetze hat. Kann man ändern.
Nee, das ist eben auch eine Verfassungsbestimmung. Und auch die, also er kann ja auch nicht plötzlich irgendeine Verfassungszusätze machen, weil auch das wiederum 38 Bundesstaaten brauchen würde. Das heißt, die Verfassung sagt, oder die Zusätze sagen, man darf höchstens 10 Jahre amtieren, das heißt eigentlich 8, aber wenn man irgendwann mal nachgerückt ist, dann weniger als die Hälfte der Amtszeit, ist bei ihm nicht der Fall, also er darf einfach nicht mehr.
Naja, aber man kann ja theoretisch mit einer entsprechenden Mehrheit auch das ändern und das wollte er in der letzten Amtszeit eigentlich schon. Also er hat angekündigt, wenn er jetzt sozusagen die beiden Administrationen auch gehabt hätte, hätte er während dieser Administration versucht, das Gesetz so zu ändern, dass er noch eine dritte Amtszeit
hat. Versuchen kann man alles und es ist ja auch so, es wird ja nie ungültig. Also wenn er das jetzt irgendwie anstößt und in 100 Jahren stimmt dann nochmal der 38. Staat dafür, dann wird es auch in Kraft treten, aber das werden ihm zumindest die blauen Staaten nicht ermöglichen. Und das ist ja auch eine sinnvolle Regelung, diese Amtszeitbegrenzung.
Sicherlich ist die sinnvoll, aber die Frage ist, ob er die Chance hat, das zu Also, das heißt, wir müssen jetzt nochmal 4 Jahre durchs Tor der Hölle warten und dann, obwohl, wie gesagt, wir sind wahrscheinlich fein raus, wobei das ja auch nichts bringt, wenn die Welt in Schutt und Asche liegt.
Ja, also solange unser Podcast weiterläuft, ist mir eigentlich grundsätzlich alles scheißegal, das weißt du ja.
Ja, genau. Und der kann ja nur weiterlaufen, wenn wir abends genug Content auf der Bühne haben, dass wir dann, nur um das mal kurz zu erklären, wir stehen ja nur auf der Bühne, damit wir genug Content für diesen Podcast haben. Das ist ja der einzige Grund.
Genau, und umgekehrt. Also Win-Win-Win, also Perpetuum mobile.
Genau.
Und aber jetzt ist natürlich die Frage, die Bundesregierung hat sich ja gestern zum Sondergipfel getroffen. Heute sind noch 2 Gipfel geplant. Ich weiß gar nicht, warum die sich ausgerechnet noch zweimal, reicht nicht ein Treffen und man geht kurz zwischendrin aufs Klo, aber sind eben 2. Nee. Und jetzt ist die Frage...
Sind es nur die 3 Koalitionsspitzen oder alle?
Ja, also Koalitionsausschuss, da sind noch ein paar so Saskia-Esken, falls die jemand kennt, die kommt noch mit dazu.
Ich nicht, ich bin in der SPD, ich kenne ihn nicht.
Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, vor ein paar Tagen hieß es ja, wenn Harris gewinnt, dann kann die Ampelkoalition in Ruhe platzen, weil die Welt dann nicht ganz auseinanderfliegt. Mhm. Wenn Trump gewinnt, dann hält sie durch. Das wäre natürlich jetzt eigentlich das Worst-Case-Szenario, weil wir Deutsche dann noch ein ganzes Jahr mit diesem ganzen Kram zu tun haben, statt dass wir uns ein bisschen früher erlösen.
Naja, gut, aber ich bin ja da guter Hoffnung, dass Olaf Scholz, er hat es ja selber auch gesagt, in seine zweite Amtszeit kommt und dafür braucht er dieses Jahr ja jetzt noch. Also jetzt muss er ja im Prinzip alles das ausbügeln, was er in den letzten 3 Jahren versaut hat, damit er dann den Amtsbonus nächstes Jahr...
Aber das kann er doch nicht. Wie soll er das machen?
Also das schafft er schon.
Das schafft er schon. Und du und Olaf, ihr wisst als Einzige, wie es geht.
Jo. Jetzt hätte ihm ja auch keiner zugetraut, Bundeskanzler zu werden.
Das ist dieser Nimbus. Das ist ein bisschen wie Trump, aber bei Trump hat es ja auch geklappt, dass er irgendwann doch mal nochmal wieder gewählt wurde.
Naja, Trump ist dadurch Präsident geworden und jetzt wieder dadurch, dass er ununterbrochen redet. Mhm. Und Scholz ist es geworden, weil er gar nichts sagt.
Ja, also ich lasse mich gerne überraschen, dass nächsten Herbst wieder mal Olaf Scholz Kanzler wird. Aber jetzt sieht es noch nicht so aus und ich würde mir tatsächlich lieber wünschen, dass sie einfach Schluss machen und uns neu wählen lassen. Wir können ja die Ampelkoalition gern wieder wählen. Also man wählt ja keine Koalition, sondern man wählt irgendwas zusammen und am Ende wird es halt. Mhm. Am Ende ist ja immer klar, fast immer seit über 25 Jahren ist die SPD so gut wie fast immer in der Regierung.
Also wie mein Bruder auf der Bühne so schön sagt, und das ist auch nur eine abgewandelte Form eines Pisspost-Gags, die SPD ist wie Scheiße am Schuh, das wird man einfach nicht los.
So. Und damit können wir doch eigentlich ganz optimistisch...
Fast. Du hast mir gesagt, du hast noch eine Sache?
Ja, es gibt in Lettland gibt es jetzt einen Abgeordneten, also der gehört dem Parlament ganz normal an, gehört aber zur russischen Minderheit in Lettland. Mhm. Und der muss jetzt zum Lettisch-Test.
Ach also, Gott.
Stell dir mal vor, du würdest alle CSU-Abgeordneten in Deutschland, in Berlin, zum Deutsch-Test schicken. Und wer den nicht besteht, fliegt einfach raus. Ja?
Ah, Lettland. Okay, weil ich wollte gerade sagen, es geht ja noch, weil Lettisch ist ja auch eine sogenannte indoeuropäische Sprache. Viel witziger wäre es, wenn es in Estland wäre. Weil das wäre so, als müssten die dann zum Ungarisch-Test.
So.
Also das ist ja eine völlig andere Sprache.
Genau, also grundsätzlich, der hat den einfach nur geschwänzt, der sozusagen, der kriegt jetzt einen Warnschuss, der muss da hin. Das ist offensichtlich auch vorgeschrieben vom Gesetz in Lettland. Aber ich finde, also ich finde, das sollte man machen. Ja.
Okay.
Also in Deutschland einfach alle CSUler auf Deutsch testen. Oder Hubert Aiwanger, ja, der wäre komplett raus. Der wäre sofort Zwangsösterreicher.
Genau.
Dann schieben wir einen Nationalsozialisten mal in die andere Richtung ab.
Genau. Ja, apropos Wahlen, fällt mir gerade ein, ich habe heute früh bloß im Halbkoma in einer Zeitung gelesen. In Moldau waren ja jetzt, also in Moldawien, in Moldova, waren ja jetzt auch Wahlen. Mhm. Und da hat die proeuropäische, also das ist jetzt schon eine Weile her, aber hat ja die proeuropäische, also auch ein Präsidentschaftsland, diese proeuropäische Präsidentin hat gewonnen. Und Russland akzeptiert dieses Wahlergebnis nicht. Weil, die Begründung finde ich spannend, weil die in der russischen Diaspora lebenden Moldawier nicht mitwählen durften. Während die Penner von den Moldawiern, die in der EU leben, die durften mitwählen. Also jetzt muss man so, also offensichtlich scheint Moldawien ein Staat zu sein, wo im Prinzip kein Moldawier lebt. Die eine Hälfte lebt in der EU, die andere Hälfte lebt in Russland. Und die paar Moldawier, die es noch gibt, die leben in Transnistrien. So. Das heißt, diese Wahl hat offensichtlich diese Präsidentin alleine entschieden. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden?
Da bist du vielleicht in einem falschen Sender aufgesessen.
Ah ja, also, okay.
Es leben schon noch genug da, aber es ist ja schon so, genauso gut könntest du fragen, warum eine ukrainische Parlamentswahl, die es zurzeit nicht gibt wegen Kriegszustand, aber stell dir mal, also würdest du glauben, dass die Wahlbriefe, die dann zu den Leuten geschickt werden, die nach Russland verschleppt wurden oder sogar Kinder, die ein anderes Geburtsdatum gekriegt haben und zwangsassimiliert sind, dass die Wahlbriefe da ordnungsgemäß ankommen. Ich glaube, die werden da höchstpersönlich von Putin abgefangen. Also letztlich ist es das alte Spiel, dass in der Demokratie einfach selbst die Post besser funktioniert, was ja in Deutschland schon bemerkenswert ist, weil unsere deutsche Post ist ja nicht die beste. Inzwischen, da kommen die Briefe inzwischen ja mit der Bahn an, glaube ich.
Genau. Genau.
So.
Ja, also
aber
okay.
Das jetzt als Rundum-Pointe quasi mal so eine Explosionspointe für alles.
Genau, weil du hast Bahn und Post und Deutschland und,
Russland.
In einer Pointe, das ist schon beeindruckend. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt demnächst in ein Programm von Tilman Lucke gehen, wird das bloß nur 10 Minuten dauern. Der Tilman macht 3 Gags und hat dann im Prinzip alles abgefrühstückt.
So ein bisschen wie die Weltformel für Pointen. Also genau. Eine einzige Pointe. Ja?
Genau.
Da arbeite ich noch dran.
So, und Also ich sag mal so, wir werden diesen Podcast jetzt insofern optimistisch beenden, als dass ich sage, es wären goldene Zeiten fürs Kabarett. Für den Rest der Welt wahrscheinlich nicht. Aber wir sind da jetzt beide so optimistisch, dass wir jetzt beide ins Bett gehen. Weil es ist früh am Morgen und wir brauchen unseren Schönheitsschlag. Ja?
Und damit gute Nacht, lieber Sebastian Hengstmann.
Tschüss.
Tschüss.